Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
A word is dead when it is said, some say. I say it just begins to live that day. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Das Gedicht, was ich gerade vorgetragen habe, deutet auf unsere Autorin hin, die wir heute vorstellen werden. Vielleicht haben einige schon eine Ahnung. Sarah, was ist mit dir? Du hast dich ja schon mit ihr auseinandergesetzt.
Hey Marianne, ja, schön, dass wir heute wieder aufnehmen. Ich freue mich sehr. Genau, ich habe mich mit der Autorin auch auseinandergesetzt. Das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen spät, wenn ich bei deinem Gedicht gemerkt hätte, okay, sie war dran. Ach Mensch, verpasst. Also nein, auch ich habe mich wieder ganz brav vorbereitet, ganz streberhaft. Und es war sehr schön, weil ich diesmal tatsächlich von der Autorin auch noch gar nichts kannte, nur ihren Namen. Und immer mal dachte, okay, will ich mal was lesen, aber es nie gemacht habe. Und habe mich jetzt mal im Zuge wieder unserer Aufnahme damit beschäftigt und hat mich sehr gefreut, war auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es gibt heute auf jeden Fall einige Themen, über die wir ganz gut reden können.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, so wie Sarah geht es auch einigen von euch, denn ihr Name ist tatsächlich sehr geläufig. Wir reden heute über Emily Dickinson. Diese lebte von 1830 bis 1886 und hat tatsächlich auch ein sehr spannendes Leben gehabt mit vielen Fragezeichen, Ausrufezeichen und vor allem Gedankenstrichen. Was es mit diesen auf sich hat, darauf werden wir nachher nochmal näher eingehen. Ja, ich würde sagen, starten wir ganz fröhlich, frisch und munter einfach mal mit der Zeit, wo wir uns wieder befinden. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass wir uns wieder über den großen Teich bewegen. Das heißt, wir sind diesmal in Amerika des 19. Jahrhunderts. Ja, wir sind wieder im 19. Jahrhundert, denn zu dieser Zeit lebte Emily Dickinson, genauer gesagt, im viktorianischen Zeitalter. Wir haben es in manchen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt, aber vielleicht hört ihr heute das erste Mal rein. Versuchen ja immer so ein bisschen einen geschichtlichen Background zu geben. Also das viktorianische Zeitalter war geprägt von Umbrüchen, in dem ein sehr traditionelles Weltbild auf die Herausforderungen einer sich sehr verändernden Gesellschaft traf. Es ging halt um den Umgang mit diesen Gegensätzen und Konflikten, die sich auch in den Gedichten von Emily Dickinson wiederfinden, gerade was das Thema Religion angeht, was das Thema Tod angeht. Also sie hat halt viel auch über die Nachwelt geschrieben und sich damit auseinandergesetzt. Und das werden wir nachher auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und mit ihrem Schreiben begab sie sich vor allem auf eine Suche nach der Bedeutung einer Welt, die stark von Veränderungen und auch Widersprüchen geprägt war, wie es im 19. Jahrhundert der Fall war. Wie schon erwähnt, Emily Dickinson lebte von 1830 bis 1886, ist also, wie wir das so kennen, jetzt auch nicht ganz so alt geworden für unsere heutigen Verhältnisse. Aber auch für die damaligen war das auch jetzt nicht wirklich alt. Wie schon erwähnt, Emily Dickinson lebte im 19. Jahrhundert, genauer gesagt von 1830 bis 1886. Diese Zeit war natürlich geprägt von verschiedenen historischen Ereignissen und sozialen Veränderungen auf dem amerikanischen Kontinent. Ganz vorne war hier natürlich der amerikanische Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 tobte und auch die Zeit widerspiegelt, wo sie tatsächlich auch ihre stärkste Schaffensperiode hatte. Also da hat sie sehr viel geschrieben, dass sie äußerst produktiv war. Das werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitkriegen, wenn wir genau auf ihre Schreibe und ihr Schaffen eingehen. Und genau in dem Krieg ging es natürlich um die Differenzen zwischen den Nord- und Südstaaten. Und diese hatten natürlich auch wiederum Auswirkungen auf das Land und die Gesellschaft. Und bei Dickinsons Gedichten ist es so, dass die jetzt zwar nicht direkt den Krieg reflektieren. Also sie hat da jetzt nicht direkt jetzt Kriegsprosa oder Antikriegsprosa geschrieben, aber die Auswirkungen haben sie natürlich auch irgendwo betroffen. Und die Atmosphäre, die sich da entwickelt hat, spiegelt sich natürlich auch in ihren Gedichten wider. Ein weiterer Punkt war die immer fortschreitende Industrialisierung. Das war gerade auch in Amerika total rasant, was da vor sich ging. Es kam zur Einführung neuer Technologien und die Entwicklung von Industriezweigen wie der Eisenbahn, Textil- und Maschinenbau veränderten die Arbeitswelt und natürlich auch die sozialen Strukturen. Man muss aber dazu sagen, dass Dickinson Zeit ihres Lebens in der Stadt Amherst lebte, die ländlich geprägt war. Und daher hat sie von diesem Ereignis jetzt nicht direkt so viel mitbekommen. Ja, dann ist natürlich wie immer auch wichtig, etwas zu der Frauenrolle in dieser Zeit zu sagen. Die sozialen Erwartungen an die Frauen waren natürlich stark begrenzt. In erster Linie war man als Ehefrau und Mutter tätig und hatte natürlich nur begrenzten Zugang zu Bildung und auch zu verschiedenen Berufsmöglichkeiten. Und da zeigt sich natürlich wieder, dass unsere Schriftstellerin heute einer höheren Klasse der Gesellschaft angehörte und ihr dieser Zugang zu Bildung schon möglich war. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, gerade in Bezug auf unsere heutige Autorin, ist die restriktive Moralvorstellung, die damals geherrscht hat. Also es gab strenge moralische Normen und Konventionen, gerade was die emotionale Ausdrucksfreiheit anging, was Sexualität anging, was Religion anging. Ein ganz großes Thema, worauf wir uns nachher auch nochmal beziehen werden. Und das ist genau das, was Dickinson mit ihrer Lyrik gemacht hat. Sie hat genau das hinterfragt. Ne, und dann auch wirklich so tabuisierte Themen wie Liebe, Tod und Spiritualität angesprochen. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, wenn wir etwas tiefer in die Literatur einsteigen. Kommen wir erstmal zu dem Leben von Emily Dickinson. Emily Elizabeth Dickinson wird am 10. Dezember 1830 in Amherst, Massachusetts, als zweites Kind von drei Kindern geboren. Ihre Eltern sind Edward Dickinson, der Rechtsanwalt und Schatzmeister am Amherst College ist, und ihre Mutter Emily Norcross Dickinson. Sie wächst in einem wohlhabenden und auch angesehenen Elternhaus auf. Also es ist eine wohlhabende und angesehene Familie als solche. Sie erhält eine grundauf solide Ausbildung und besucht auch dieses Amherst College oder die Amherst Akademie, die auch von ihrem Großvater schon gegründet worden ist. Es ist eine sehr angesehene Schule in der Region. Da sie aber als intellektuell frühreif gilt und das von den Lehrern auch so bescheinigt wird, wird ihr nahegelegt, sich am Mount Holyoke College einzuschreiben. Und was da spannend ist, ist, dass es eine Aufnahmeprüfung gibt oder eigentlich ein Aufnahmeritual, was aus drei Tagen besteht. Also wo drei Tage nur Prüfungen abgehalten wurden, die zur Aufnahme befähigen oder nicht. Und diese hat sie mit Bravour bestanden. Das Witzige an der Sache ist, dass ich bei meiner Recherche zu Emily Dickinson teilweise auf ganz unterschiedliche Quellen gestoßen bin. Also Aussagen zu bestimmten Themen. Da ist es auf der einen Seite so gewesen, dass ich eine Quelle gefunden habe, die gesagt hat, dass sie sich da total wohlgefühlt hat an diesem Holyoke College und dass sie mit dem Essen total zufrieden war, dass sie die Atmosphäre mochte. Und dann gab es Quellen, die gesagt haben, dass sie es da überhaupt nicht ausgehalten hat. Das hat aber, glaube ich, einfach damit zu tun, dass sie diese Schule bereits nach 2 Jahren wieder verlassen hat. Und der Grund war, dass sie sich mit dem Ziel des Colleges nicht identifizieren konnte. Und zwar war das auch sehr religiös natürlich geprägt, wie das damals normal war. Und sie sollte sich natürlich auch der Religion zuwenden. Und sie sollte sich vor allem auch auf das Leben als Ehefrau und Hausfrau, also als Ehefrau vor allem, vorbereiten. Und das hat ihr zum Beispiel gar nicht gepasst vom Charakter her. Wir müssen uns vorstellen, Emily Dickinson war ein sehr temperamentvoller Geist. Also ich habe dann zum Beispiel auch mal gelesen, dass ihr Vater mal von ihr verlangt hat, dass sie so Teller abwaschen gehen soll. Und sie hat dann den Teller genommen und ist rausgegangen und hat den auf den Boden geschmissen. So war schon trotzig auch. Genau, als Quellen hatte ich dann auch gefunden, dass sie das College abgebrochen hat wegen Depressionen. So, und das fand ich halt so ein bisschen lapidar. Also ich würde mich eher der Quelle zuwenden, dass sie sich mit diesem Religionsgedanken, der ihr da sehr nahegelegt wurde, gerade von der Schulleiterin, nicht identifizieren konnte und dagegen gehalten hat. Das macht sie Zeit ihres Lebens dann auch in ihren Gedichten und daher ist das für mich so an der Stelle eher reliabel als jetzt die Geschichte mit, sie hatte Depressionen, weil die Depressionen müssen ja auch irgendwo herkommen. Ne? Also vielleicht hat sie das auch depressiv gemacht, dieser Druck, sich da der Religion zuzuwenden, das weiß man ja nicht, aber ich fand das halt eine sehr allgemeine Aussage. Also,
ja, ich würde auch sagen, das ist dann eher mit Vorsicht zu genießen, dann direkt dieses klinische Urteil Depression. War ja öfter so, dass wenn jemand aus der Reihe tanzt, aus der Rolle fällt, dass man dann eine Krankheit vorschiebt oder jemandem eine Krankheit attestiert, gerade bei Frauen oder so zum Thema Hysterie und so
genau,
weiter.
Genau,
könnte man jetzt ein ganz weites Feld auch wieder aufmachen hier. Aber ich glaube auch, dieses Krankheitsurteil ist vermutlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, würde ich jetzt auch sagen, ja.
Und genau, um vielleicht die These an der Stelle auch nochmal zu untermauern, habe ich hier auch ein schönes Zitat gefunden, was sie einmal von sich gab. Es gibt 2 Versionen. Und zwar sagte sie, sie alle sind religiös, nur ich bin es nicht. Jeden Morgen beten sie eine Finsternis oder auch Eklipse, wird auch gesagt, an, die sie Vater nennen. So. Und ich finde, der spiegelt schon sehr, sehr gut, wieder, wie sie zum Thema Religion und Glaube stand. Und ja, da sind wir wieder bei einem Punkt, was jetzt nicht wirklich üblich für die Zeit war, sich auf diese Art und Weise dazu äußern. Jetzt müssen wir aber auch sagen, das hat sie, glaube ich, jetzt nicht von der Kanzel aus gesagt oder so.
Ja.
Das hat sie natürlich vorrangig geschrieben. Ja, also sie hat ja sehr viel geschrieben. Genau, da kommen wir gleich dazu. Von 1850 bis 1860 kehrt Emily Dickinson nach ihrer Schulzeit nach Hause zurück und führt auch ein sehr zurückgezogenes Leben in Amherst. Also wir müssen wirklich da sagen, sie hat diese Stadt in dem Sinne nie verlassen. Das hat mich schon sehr stark auch an diese Bronte-Geschichte erinnert von damals, wo wir mal drüber gesprochen haben. Die sind ja aus Yorkshire da auch nicht wirklich weggekommen und haben trotzdem da produktiv Romane verfasst, die Genie in sich trugen, wo man gefragt hat, wo hat sie sich das alles hergenommen? Aber ja, genauso wie die Bronte-Schwestern hat auch Emily Dickinson viel gelesen, unter anderem auch einen Autoren, der Currer Bell hieß.
So. Ach ja, schön.
Und da schließt sich dann wieder der Kreis, denn ihr habt ja sicher alle unsere Folge über die Bronte-Schwestern gehört. Und das ist nämlich das Pseudonym von Charlotte Bronte, Currer Bell. Und zu der Zeit wurde sie natürlich noch unter dem Namen veröffentlicht. Und das heißt, Emily Dickinson hat sie unter dem Namen kennengelernt. Dickinson korrespondierte während ihres ganzen Lebens eigentlich sehr viel mit anderen Autorinnen und Künstlern. Insgesamt, also ich habe es gefunden, waren es 100 an der Zahl und sie schrieb insgesamt 1000 Briefe. Allein 1000 Briefe. Da haben wir die Gedichte jetzt noch nicht mit eingerechnet. Sie hat natürlich in den Briefen auch Gedichte an die jeweiligen Bekanntschaften geschickt, aber das mal so, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen.
Ist auf jeden Fall beeindruckend, weil das sind ja die Überlieferten. Ne? Wer weiß, wie viel es da vielleicht noch gab, die gar nicht mehr aufgetaucht sind später oder so. Ne? Also finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Das ist ja auch eine Literaturform in dem Sinne. Ne? Und also ja, total spannend. Habe ich leider jetzt nichts gelesen tatsächlich von den Briefen, aber es hat mich auch beeindruckt, die Zahl auf jeden Fall.
Die Briefe sind großartig. Kann ich dir das Buch nahelegen, was ich mit zur Recherche genutzt habe? Das ist im Diogenes Verlag erschienen und heißt Guten Morgen Mitternacht. Darin finden sich ihre Gedichte, also eine Auswahl ihrer Gedichte, in zweisprachiger Fassung und auch ein Teil der Briefe. Und die Briefe allein sind auch schon sehr lyrisch. Also sie arbeitet ganz viel mit Metaphern und Vergleichen und ja, fordert eigentlich ihre Bekanntschaften da auch immer so heraus. Also hat auch immer so viel Lustiges und Lakonisches und hinterfragt, wie gesagt, auch in den Briefen viel. Also man kann da schon sehr viel Parallelen sehen, auch zu den Gedichten. Also ich fand das sehr spannend.
Cool.
Genau. 1862 erscheint Safe in the Alabaster's Chambers von Emily Dickinson in der Zeitschrift Springfield Daily Republication. Das kann man eigentlich als Beispiel dafür nehmen, dass während ihrer Lebzeit 7 bis 12 Gedichte von ihr veröffentlicht worden. Also das ist halt auch wieder so die Quellenlage total unterschiedlich. Ich habe in einem Buch stand 7, woanders stand 12. Also ich glaube, wir können uns da so im Mittelfeld irgendwo bewegen. Und jetzt können wir es ja auch sagen, sie hat während ihres Lebens 1800 Gedichte geschrieben. Also dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, was da während ihrer Lebzeit passiert ist und was danach kam. Aber zu den Veröffentlichungen und wie das abgelaufen ist, das ist auch nochmal eine ganz eigene spannende Geschichte. Da komme ich nachher auf jeden Fall auch nochmal dazu. Der Verlust ihres Vaters 1865 ist auch ein großer Verlust für Emily und beeinflusst ihr Schreiben sehr, obwohl ich auch sagen muss, dass ich in einer Quelle auch gefunden habe, dass sie einen Hund hatte, der hieß Carlo. Das war ein sehr, sehr riesiger, großer Hund, den ihr Vater ihr auch geschenkt hat und der auch auf sie aufpassen sollte. Und da stand zum Beispiel auch drin, dass nachdem dieser Hund gestorben ist, sie angefangen hat, sich in Weiß zu kleiden und dass das so ein Initial war, dass sie nicht mehr rausgegangen ist. Weil sie hat sich ja dann für ein sehr zurückgezogenes Leben entschieden, was dann so weit ging, dass sie nur noch über einen Türspalt kommuniziert hat mit den Menschen. Und sie daher als Mythos bezeichnet wurde oder auch als Frau in Weiß wurde sie auch genannt. Und das hatte aber nichts damit zu tun, dass sie Menschen nicht zugewandt war, weil das war sie ja. Sie hatte ja, wie gesagt, 100 Brieffreundschaften, aber die Art der Kommunikation, da hat sie einfach den Briefen den Vorrang gegeben. Aber die Quellen sind sich da total uneinig, was da jetzt wirklich dieses Initial war, dass sie diesen Weg gewählt hat. Da gibt es verschiedene Theorien. Was natürlich wieder mit Beziehungen etc. zusammenhängt. Genau, diese Veröffentlichungen waren dann, wie gesagt, sehr spartanisch nur. Und das war auch so, dass sie das am Anfang wohl noch ja schon auch favorisiert hat oder dass da Veröffentlichungen stattfinden. Aber je bekannter sie wurde umso mehr hat sie sich da eigentlich zurückgezogen. Also sie wollte das dann eigentlich auch nicht, weil sie hat den Kontakt oder das Feedback dann eigentlich wirklich über die Briefe gesucht, unter anderem mit einem Mr. Higgins, dem sie sehr zugetan war und jetzt nicht amorös, sondern wo sie einfach Feedback haben wollte. Und dem hat sie zum Beispiel so oft geschrieben, bis der sich bereit erklärt hat, da mit ihr eine längere Brieffreundschaft, will ich es mal nennen, einzugehen. Genau, also das war immer total ambivalent irgendwie. 1886 ist es dann auch so, dass eben da in ihrem Elternhaus in Amherst sie auch im Alter von 55 Jahren stirbt. An einem Nierenleiden habe ich unter anderem gelesen, aber das ist auch nicht wirklich klar. Also wir befinden uns hier wirklich immer in so ein bisschen diffusen Nebel, weil von ihr nicht viel überliefert ist. Also die Gedichte wurden natürlich gefunden, aber was ihr eigentliches Leben angeht, muss man doch viel sich selber, sag ich mal, denken. Also wir können da nachher auf jeden Fall in die Diskussion gehen. Also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du das siehst, weil ich habe das Gefühl, bei ihr ist es so, dass egal wer das Buch liest, ich glaube, jeder hätte ein komplett anderes Bild von ihr. Weil damals galt sie halt als so ein bisschen schräg auch zurückgezogen, hatte keine Kinder, war nicht verheiratet. Sie konnte sich das aber tatsächlich mit ihrem Stand leisten, nicht verheiratet zu sein. Aber das war damals schon für die Leute komisch und dadurch, dass wir natürlich jetzt noch weniger über ihr tatsächliches Leben wissen, weil sie ja in dem Sinne jetzt keine Memoiren verfasst hat, sondern ihre Hinterlassenschaft oder wir lernen eigentlich ihren ganzen Gedankengang durch ihre Briefe und auch die Gedichte.
Ja, also ich muss auch sagen, das fand ich auch ganz spannend jetzt bei der Recherche, das auch mal zu sehen. Kann ich ja vielleicht kurz sagen, ich habe neben dem Buch, auf das ich nachher noch eingehen möchte, wenn wir uns mehr über die Texte unterhalten, habe ich einen Film gesehen von 2016, A Quiet Passion. Da spielt Cynthia Nixon alias Miranda Hobbs aus Sex and the City, Emily Dickinson, wo ich ganz überrascht war, hatte ich vorher gar nicht mitbekommen, dass es den Film gibt. Und ich fand den ein bisschen schwierig, weil eben hier der Fokus für mich sehr doll auf dem Thema Krankheit bei ihr lag. Mhm. Und weil, also auch noch so was, wo ich dachte, uff, schwierig. Es war vieles hölzern, fand ich, von den Dialogen. Klar, eben natürlich 19. Jahrhundert-Dialoge, aber auch das, finde ich, kann man irgendwie gut machen. Aber sie hat sich dann teilweise in Gedichten unterhalten, was ich einfach ziemlich lächerlich fand. Mit sowas kann man mich dann schnell irgendwie abschrecken tatsächlich. Also der war sehr ruhig, der Film. Das mag ich an sich gerne, aber manchmal war es mir auch einfach zu ruhig. Es ist wenig passiert. Der ging über 2 Stunden, der Film. Und eben, wie gesagt, der Fokus auf der Krankheit und auch so auf ihrer Spleenigkeit so ein bisschen. Mhm. Und auf ihrem Verhalten, was oft nicht erklärbar war. So kleinere Ausbrüche oder ja, es war irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Also der hat so einen Fokus auf Dinge gelegt, wo ich gedacht hätte, okay, wenn ich einen Film über sie gemacht hätte, dann hätte ich eben den Fokus auf ganz andere Dinge gelegt, was natürlich jetzt nicht unbedingt eine Kritik sein muss. Aber fand ich interessant, war dann auch traurig, weil der Hund zum Beispiel gar nicht vorkam. Und der anders in dem Film, weshalb sie sich ganz krass, also halt so noch mehr zurückgezogen hat und auf einmal nur noch weiß getragen hat, war im Film zum Beispiel der Tod des Vaters. Das war so ein toller Wendepunkt in dem Film zumindest. Ja. Und ich habe dann danach tatsächlich erst richtig mit der Recherche noch angefangen und mit dem Lesen von Texten und habe dann eben gemerkt, okay, ja, hätte man auch ganz anders gestalten können, die Schwerpunkte auf ganz andere Themen aus ihrem Leben vielleicht legen können. Aber der Film hat schon gezeigt, okay, es hat alles wohl wirklich sehr schwierig gemacht, es zu rekonstruieren oder beziehungsweise irgendwie faktisch zu belegen, weil sie eben sich zu so einem Eremitentum entschieden hat, sehr zurückgezogen war und das aber auch eben geschätzt hat, ne? Also dass sie jetzt keinen Wert auf Ruhm oder Öffentlichkeit oder viele große Bekanntenkreise und Gesellschaft gelegt hat, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern für mich war das eher so, kam das eher so rüber wie, okay, das war irgendwie ihre Entscheidung. Sie hat eben für ihre Kunst gelebt, für ihre Familie. Sie war ja immer umgeben von ihrer Familie. Das war so ihr wichtigstes Element im Leben und das fand ich schön. Und wie gesagt, also ich hätte die Schwerpunkte anders gesetzt als in dem Film, aber man hat zumindest so einen kleinen Eindruck gekriegt, wie zurückgezogen sie gelebt hat. Und ich musste tatsächlich auch öfter an die Bronte-Schwestern denken. Ich hatte da auch so Parallelen erkannt. Und es ist tatsächlich so, dass sie auch in dem Film die Literatur lobt, weil sie so viel Wahres hätte und das für sie ein ganz wichtiger Punkt ist zum Thema Literatur. Das fand ich dann ganz spannend, weil ich da auch tatsächlich dran denken musste, ja.
Ja, da sprichst du was an. Also ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Daher finde ich das gut, dass du da den Blick drauf hattest, weil warum fokussiert man dann sich nicht auf die Sachen, wo man weiß, die sind wahr, die sind da. Und sie hat einfach mal 1800 Gedichte geschrieben, da hätte man doch was in der Hand, ne, was man nehmen kann. Gerade weil die jetzt wirklich auch so erschienen sind, also wirklich erst spät, 1955 wurden die in ihrer so gut wie möglich ursprünglichen Fassung herausgebracht. Warum das so ist, kommen wir gleich, nachdem wir über den Schreibstil geredet haben. Ich will so ein bisschen versuchen, dass wir uns nicht zu dolle verheddeln, nochmal dazu. Ja, das ist das, was ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil genau die Themen, die du gerade, also warum muss es jetzt der Tod des Vaters sein? Weil, wie gesagt, die Quellen sagen halt, ja, das kann ein Grund sein. Der Grund kann aber, wie gesagt, auch der Tod des Hundes sein, was ich auch komplett nachvollziehen kann.
Ja.
Und es gab dann auch Quellen, das ist halt witzig, weil da sind manche Quellen überhaupt so null drauf eingegangen. Dann waren aber wieder andere, die noch so zwei Männer angesprochen haben, die da wohl auch eine sehr markante Rolle gespielt haben. So, und dann sitzt man so da und baut sich so sein eigenes Bild zusammen. Und mir wäre das dann so fern, mir dann so die Puzzleteile zu nehmen, die mir da so passen und da dann ihren Charakter draus zu bilden. Also das weiß ich nicht. Da nehme ich doch lieber die Gedichte und baue mir den Charakter da draus. Weil das hat sie ja wenigstens irgendwie geschrieben. Also da ist ja klar belegt, dass sie das war. Genau, und das war jetzt meine fulminante Überleitung zu ihrem Schreibstil, auf den wir jetzt nämlich mal eingehen, weil der ist mehr als spannend. Der zeichnet sich nämlich durch mehrere einzigartige Merkmale aus. Und zwar ist Dickinson vor allem für ihre komprimierte Sprache bekannt. Also anders als man das vielleicht in der Zeit erwarten würde, hat sie sich nicht mit Ausschweifungen und Gefühlsduseleien, sage ich jetzt mal so salopp, abgegeben, sondern sie hatte die Fähigkeit, komplexe Ideen und Gefühle in prägnanten und sogar oft elliptischen Ausdrücken zu vermitteln und verwendete dabei nur die notwendigsten Worte. Da möchte ich jetzt auch noch mal ein Gedicht vortragen. Das hat man vielleicht ja auch schon am Anfang mitgekriegt von dem ersten Gedicht, was ich vorgetragen habe. Ich habe es nur auf Englisch vorgetragen. Das mache ich jetzt einfach noch mal auf Deutsch. Ein Wort hört auf zu leben, wenn wir ihm Ausdruck geben, sagt man. Ich sag, es fängt erst dann zu leben an. Die deutsche Übersetzung an der Stelle, wenn ihr Emily Dickinson lesen wollt, holt euch bitte die zweisprachigen Ausgaben. Wenn ihr um das Deutsch nicht drumherum kommen könnt, wollt. Es ist wirklich, glaube ich, schwierig, Dickinson gerecht zu werden in einer Übersetzung. Also es ist, glaube ich, wirklich echt fast nicht machbar, ohne da jetzt irgendeinem Übersetzer oder irgendeiner Übersetzerin zu nahe zu treten, weil so wie es im Englischen rüberkommt und auch geschrieben ist, wüsste ich selber nicht, wie ich das Deutsch als Gedicht rüberbringen sollte, dass es diesen gleichen Klang, diese gleiche Stilistik hat. Das ist für mich fast nicht möglich an der Stelle. Das liegt unter anderem darin, dass ihre Gedichte sich halt auch durch eine bestimmte rhythmische Qualität auszeichnen, denn wie schon gesagt, sie hat keine traditionellen Metren verwendet, sondern ihre Gedichte haben so eine Art Musikalität und werden daher auch von Musikwissenschaftlern bis heute untersucht. Die beschäftigen sich unter anderem damit, weil sie die Gedichte von der Struktur her so angelegt hat, dass die sich an Kirchenliedern orientieren. Das heißt, man kann diese Gedichte singen. Und das macht, wenn man sich mit ihrem Leben beschäftigt hat, nochmal spannender und auch so ein bisschen für mich lustiger, weil sie ja, wie gesagt, der Kirche jetzt nicht so wirklich zugesprochen hat. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie nochmal so ein Seitenhieb vielleicht war oder ob sie das wirklich einfach wegen der Metrik, also wegen der Struktur des Liedes einfach geschätzt hat, dass sie da diese Art des Schreibens verwandt hat. Aber das fand ich total spannend. Und genau, um jetzt nochmal auf eine Quelle zu kommen, die ich euch sehr gerne empfehle. Du hast den Film gerade schon angesprochen, wo es halt, wie gesagt, eher schwierig war. Ich habe eine Doku gesehen und die habe ich gefunden bei unserer tollen Props gehen wieder raus an die Stadtbibliothek Leipzig. Bup, bup. Da gibt es nämlich auch so ein Online-Portal, wo man Filme gucken kann, also wie so ein, ja, auch wie so eine Art Streaming-Dienst. Und da gab es eine Dokumentation und die heißt My Letter to the World, Emily Dickinson. Und was mir hier sehr gefallen hat, war, dass wirklich viele Literaturwissenschaftler, Lektoren, Nachfahren, also sie hatte ja keine direkten Nachfahren, aber Menschen aus Amherst, sage ich mal, also aus dieser Gegend, von diesem College zum Beispiel auch zu Wort kam und dann auch kontrovers diskutiert wurde. Also da ging es zum Beispiel auch darum, was genau ihre Liebschaften angeht. Also da können wir jetzt so ein bisschen in so eine Soap-Richtung wieder gehen, das um mal kurz so abzuschweifen, weil sie ja durchaus natürlich irgendwie wahrscheinlich Empfindungen für bestimmte Personen hatte, aber es ist wirklich nicht klar, wie stark die sich jetzt geäußert haben. Also in der Doku ging es zum Beispiel ganz stark darum, dass sie eine sehr, sehr enge Freundschaft zu der Frau ihres Bruders, Austin heißt der, geführt hat. Und das war die Susan Gilbert. Und mit der hat sie sehr, sehr engen Kontakt und auch einen sehr, sehr engen Briefaustausch gepflegt. Die beiden Frauen waren auch sehr eng befreundet. Jetzt ist es aber so, dass natürlich zu dieser Zeit es nicht ungewöhnlich war, dass Frauen sehr enge Bekanntschaften pflegten. Und wenn es da, sage ich mal, drüber hinausging, hatten sie es, glaube ich, einfach auch ein bisschen einfacher, diesen nachzugehen, als das jetzt zum Beispiel bei Männern der Fall war. So, das ist aber auch nicht klar belegt. Und was ich in der Doku gut fand, war, dass das halt wirklich dann von zwei Seiten diskutiert worden ist. Also da gab es ja wirklich dann Stimmen, die gesagt haben, nee, das war einfach eine enge Freundschaft und mehr nicht. Und dann gab es aber auch eine Stimme, die gesagt haben, für die ist es durchaus klar, anhand der Gedichte, die sie dieser Susan hat zukommen lassen, dass da mehr war. Und dann kann man sich da so seine Meinung drüber bilden. Und das hat mir sehr zugesprochen und unterlegt wurden diese Aussagen oder auch Fakten, die da genannt wurden, immer mit den Gedichten, die auf eine sehr, sehr gute Art vorgetragen wurden. Also die Doku ist auch auf Englisch, aber ihr habt die Möglichkeit, diese auch mit deutschem Untertitel zu schauen. Also wenn ihr da irgendwie Zugang habt oder auch auf eine andere Art und Weise, schaut euch die gerne an. My Letter to the World, Emily Dickinson, kann ich an der Stelle sehr empfehlen.
Ja, das klingt ganz gut tatsächlich. Finde ich auch schön, wenn man dann die Deutung offen lässt und die Möglichkeiten zeigt, statt zu sehr in eine Rolle zu interpretieren oder zu deuten. So, ja, genau.
Ein stilistisches Mittel, auf das wir auf jeden Fall eingehen müssen, ist der Gedankenstrich. Denn auch Dennis Scheck spricht in einem Artikel der Welt von 2017 über Emily Dickinson als diejenige Dichterin, die den Gedankenstrich überhaupt erst in die Lyrik eingeführt hat. Also ganz spannendes Thema, vor allem wenn man davon ausgeht, dass ihre Gedichte, gerade wo sie die noch an Literaturzeitschriften etc. geschickt hat, auch gerne mal dann abgeändert wurden. Das ist ihr natürlich komplett missfallen. Sie hat auch jegliche Überschrift vermieden. Ihre Gedichte haben keine Überschriften. Und da haben sich dann die Lektoren gesagt, ja, da muss aber eine hin oder die Gedankenstriche passen nicht. Das war für die was ganz Neues, die Art des Schreibens, wie sie das gemacht hat. Sie hat auch eklatante Rechtschreibfehler reingebaut. Sie hat Großbuchstaben verwendet, wo keine hingehört haben. Und das war für die natürlich ein absolutes No-Go damals. Und dann haben sie das in dem Sinne, in Anführungszeichen, korrigiert. Und das ging für sie natürlich nicht klar, weil dann für sie die ganze Aussage einfach komplett verloren ging. Und gerade wenn wir uns auf diese Geschichte mit den Kirchenliedern stützen, dann ist das natürlich noch mal mehr gegeben, dass das dann komplett diese Rhythmik dann, die sie da reingebaut hat, verloren ging. Und deswegen können wir jetzt auch mal kurz auf die Veröffentlichungen schauen. Denn wie schon erwähnt, 7 bis 12 Gedichte, je nach Quelle, wurden zu ihrer Lebzeit veröffentlicht, auch anonym. Das hatte aber jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau war. Denn da war es einfach so, dass das, gerade wenn man am Anfang stand und Sachen weggeschickt hat, dass das dann auch mal üblich war, dass man einfach anonym veröffentlicht hat. Also es musste jetzt nicht immer was damit zu tun haben, dass sie eine Frau war. Dass ihr Gesamtwerk, wie schon erwähnt, diese 1800, also ich muss das so betonen, Gedichte in die Öffentlichkeit gelangt sind, hängt vor allem auch mit ihren Geschwistern zusammen. Und da kommen wir jetzt wirklich in so eine ganz interessante Geschichte rein, wo ich auch mir alles so ein bisschen zusammenkürzen musste, damit wir hier nicht komplett in so eine Soap-Opera ausschweifen. Denn ihre Geschwister waren Lavinia und Austin. So, und zu beiden pflegte sie ein sehr enges Verhältnis. Und nun war es so, dass nach Emilys Tod Lavinia das Ausmaß ihrer Arbeit eigentlich erst richtig bekannt wurde, denn sie hat dann diese ganzen Gedichte, die Emily geschrieben hat, gefunden. Dass sie geschrieben hat, das wusste die Familie natürlich, aber in welchem Ausmaß das passiert ist, das war denen nicht bekannt. Und wir müssen uns auch vorstellen, Emily Dickinson hat auch nicht nur auf Papier geschrieben, die hat auch mal auf so Schokoladenpapier, also die hatten tatsächlich Schokolade da irgendwie auch und wie gesagt besser gestellt. Da kann man im Amherst College, also in Amherst gibt wirklich diese Ausstellung auch, wo man das sieht, dass sie da auf so einer Schokoladenpapier sich da so Notizen gemacht hat, auf Bierdeckeln, also gerade wo sie war, hat sie, wenn sie Gedanken hatte, sich das sofort zur Hand genommen und daher gibt es natürlich eine Unzahl an Zetteln, die da rumliegen und am Anfang hat sie ihre Gedichte tatsächlich noch selber gebunden, das nennt man Fascicle, das sind so kleine Büchlein, in die sie die gesammelt hat und wie gesagt gebunden hat, aber später ist das immer alles so, hat sich das im wahrsten Sinne des Wortes in so eine komplette Zettelwirtschaft aufgelöst und Lavinia war aber nicht in der Lage, das komplett allein in die Hand zu nehmen und die Gedichte zu veröffentlichen und hat sich daher an die Freundin, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Susan Gilbert, was die Frau von dem Austin war, gewandt und diese doch gebeten, die zu veröffentlichen. Und zudem auch an eine gewisse Mabel Loomis Todd. Und hier ist zu erwähnen, dass das die Geliebte des Bruders war. Also diese Frau hat da so ein bisschen, ja, sage ich mal, für Furore gesorgt in der Familie. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Susan, dieser, also die Frau von dem Bruder, der Mabel jetzt nicht so zugetan war. Mhm. Und es war auch so, dass dann, nachdem der Austin tot war, die auch so ein bisschen was zugesprochen bekommen hat, wo dann eigentlich auch für alle klar war, okay, da lief was. Und daher ist es dann so gekommen, dass von dem Vermächtnis von Emily Dickinson praktisch zwei Teile existieren. Und zwar ein Teil, der von den Nachfahren von der Mabel Loomis Todd an die Harvard Universität irgendwann weitergereicht oder verkauft worden. Und alles, was bei den Dickinsons selbst war, das ging an das Amherst College. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass ein Teil der Werke, ne, so 50-50-mäßig in Harvard rechtmäßig liegt und der andere Teil in Amherst und es daher auch erst 1955 zu einer ersten kritischen Gesamtausgabe ihrer Werke in drei Bänden unter dem Titel The Poems of Emily Dickinson kam. Denn auch Mabel Loomis Todd und auch Lavinia, die haben alle dann nochmal so ein bisschen drinne rumgewerkelt mitsamt verschiedenen Lektoren, weil die sich auch dachten, ja, das können wir ja so nicht rausbringen, dieses, also ich will es nicht Gekrakel nennen, aber diese Art, wie sie das geschrieben hat, das ging für die wirklich nicht klar. Und daher war es wirklich, naja, kann man fast sagen, 80 Jahre so, dass ihre Werke halt nur fragmentarisch veröffentlicht wurden und es nie eine wirkliche Ausgabe gab, die ihr Werk so gezeigt haben, wie sie das empfunden und auch geschrieben hat. Und das gab es wirklich erst 1955. Und hinzu kommt eine Gesamtausgabe in drei Bänden, die den gleichen Titel trägt, von 1998. Sowie eine einbändige Reading Edition von 1999 ohne weitere Textvarianten, also die wirklich clean ist, sage ich mal, wo wir uns da wirklich ihrer Schreiber am meisten nähern. Also das hat sich wirklich sehr lange, also man kann ja wirklich hier fast von 100 Jahren sprechen, hingezogen, bis ihre Werke wirklich publik wurden. Und am Anfang wurde sie von den Kritikern, jetzt kommen wir mal zu den Kritikern, natürlich dann auch entsprechend besprochen. Und daher gibt es so viele diverse, unterschiedliche kritische Stimmen zu ihren Werken, weil die natürlich alle ganz unterschiedliche Lyrik vorgesetzt bekommen haben. So, und da habe ich wirklich richtig witzige Sachen gefunden, das muss ich an der Stelle mal so sagen. Also da musste ich auch kurz auflachen, aber das ist an sich, wie gesagt, eigentlich auch schon fast nachvollziehbar. Und zwar, ich lese jetzt aus Emily Dickinsons Guten Morgen Mitternacht, Gedichte und Briefe, zweisprachig im Diogenes Verlag erschienen. Im Nachwort steht Folgendes hinsichtlich der Kritiken. Eine andere moderne Auffassung wurde von Dr. John Cody vertreten, einem praktizierenden Psychoanalytiker, der anhand einer Reihe von Gedichten, ohne die chronologische Folge ihrer Entstehung zu berücksichtigen, ne, das eindeutig klinische Bild einer sich allmählich entwickelnden psychotischen Erkrankung feststellt und die Gedichte mit den Produkten von Geisteskranken vergleicht.
Wow. Ja, also, ich bitte um Mäßigung, also was ist das denn?
Ja, also das geht dann hier noch weiter. In seiner ausführlichen Analyse des Falls Dickinson sieht er die Ursache ihrer geistigen Störung vor allem in dem frühen Mangel an mütterlicher Liebe und dem damit verbundenen unbewältigten Ödipus-Komplex.
Also man kann doch anhand von einem lyrischen Werk nicht auf so Krankheiten schließen. Also das mal runtergebrochen, das finde ich, ist irgendwie eine totale Frechheit.
Ja, jetzt kommen wir gleich wieder hier, ne, was du vorhin schon schön angeteasert hast, das kommt jetzt hier auch noch. Während er ihre Dichtung größtenteils als Resultat einer kompensatorischen Sublimierungsfunktion betrachtet, macht er nebenbei die Feststellung, dass ihre Gedichte oft ein direktes Ventil für sie waren, wodurch sie eine Form von Erleichterung fand, die bei gewöhnlichen Menschen durch Weinen, Wutausbrüche und hysterische Anfälle ausgelöst wird.
Das ist ja super, Marian. Oh, krass.
Also ich habe auch da gesessen, ich habe mir das dreimal durchgelesen, weil ich dachte, das ist doch ein Widerspruch in sich. Mhm. Weil Leute, die hysterische Anfälle haben, was ja in dem Sinne dann ja wieder Frauen sind, weil ich glaube nicht, dass er hier auch Männer meint, das wäre ja lustig, ne? Mhm. ja auch nicht als normal galten.
Ja, also normal und gewöhnlich, das sind dann auch so Begriffe, da kann man dann eigentlich nur drüber lachen. Ne? Ich habe es irgendwie gerade kurz verpasst, wo du das gefunden hast, die Rezension. Hast du was gesagt mit der Zeit? Das scheint ja dann aber nicht vom letzten Jahr zu sein, oder?
Ja, das war tatsächlich schon eine Auffassung des 20. Jahrhunderts, die wir hier gerade gehört haben. Also wir befinden uns hier nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern sind eigentlich schon weiter. Aber ja, das wurde hier noch so allgemein ausgedrückt, was, wie gesagt, aber meiner Meinung nach einfach an dieser fragmentarischen Veröffentlichung liegt, wo jeder dann, um es mal salopp zu sagen, seinen Senf da irgendwie dazugegeben hat. Also auf jeden Fall eine harte Nummer.
Ja, das finde ich jetzt auch sehr traurig tatsächlich. weil man ja dieser tollen Kunst, die sie hervorgebracht hat, einfach diesen Stempel Ergebnis einer Krankheit aufdrückt.
Unter anderem,
aber es ist ganz traurig dann, diesen Kunstcharakter dadurch so abzusprechen, völlig ungerechtfertigt, ja.
Aber dem stellt sie damals schon, weil sie wusste, sie wurde ja damals schon als etwas absonderlich wahrgenommen und dem stellt sie tatsächlich auch ein schönes Gedicht entgegen, was ich hier einfach aus Protest direkt vorlesen werde. Und zwar, ich werde es euch auf Englisch und Deutsch vortragen. Tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies. Too bright for our infirm delight. The truth. Superb surprise. As lightning to the children east, with explanation kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. Und auf Deutsch, und das passt einfach so wunderbar zu diesen kritischen Stimmen, die Wahrheit sag, doch sag sie schräg. Der Umweg dient dem Zweck. Zu grell für unsere lahme Lust, der Wahrheit Freudenschreck. Wie Blitz durch mildes Wort erklärt, vertrauter wird dem Kind, muss Wahrheit blenden nach und nach, sonst wird jeder blind. Und das sagt eigentlich schon ziemlich gut, dass sie ganz genau wusste, wie ihre Umwelt sie, also was heißt ganz genau, aber dass sie auf jeden Fall eine Ahnung hatte, wie ihre Umwelt sie wahrgenommen hat und dass die Kritiker, also haben die mal gelesen? Also keine Ahnung, weil da sagt sie das ja, dass sie weiß, dass scheinbar gar nicht alle in der Lage sind, die Wahrheit so zu greifen und dass man das portionsweise den Leuten unterschieben muss, damit die überhaupt eine Chance haben, das zu begreifen. Also sie war sich dessen, glaube ich, schon sehr gut bewusst. Also wirklich eine außergewöhnliche Dichterin. Ich habe an der Stelle noch einen lustigen Side-Fact, den ich euch nicht verheimlichen will. Und zwar ist es bis heute so, dass von Emily Dickinson nur ein Bild existiert, das sie im Alter von 15 bis 16 Jahren zeigt. Und da wurde unter anderem in der Dokumentation auch davon geredet, dass das Bild bearbeitet worden ist, damit es ansprechender wird.
Oh, inwiefern?
Weil the look of the poems and the look of the poet halt nicht übereinstimmen. Und da sind wir praktisch wieder bei Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Da wurde aus dem schwarzen Kleid dann mal ein weißes Kleid mit Rüschen gemacht und ihre Lippen wurden so ein bisschen fülliger gemacht. Ne? Das wurde, also natürlich gab es da keinen Photoshop, aber genau, man konnte sich ja da anders behelfen. Da wurde dann so drüber geklebt und so. Ne? Und genau das Bild, was wir von ihr heute auch kennen, was viel auch auf Covern, also ich habe ja auch noch ein anderes Buch, das heißt Städte aus Papier von Leben der Emily Dickinson. Das ist eher literarisch angelegt, beschreibt aber auch ihr Leben sehr gut, ist im Luchterhand Verlag erschienen. Und da ist sie drauf und da musste ich da so dran denken. Also es ist ein sehr schönes Cover, mich spricht das sehr an. Aber natürlich auf jeden Fall bearbeitet, ist klar. Aber schaut euch mal das Originalbild an. Und es ist auch noch ein zweites Bild aufgetaucht, was sie zusammen mit einer anderen Frau noch zeigt. Das ist aber einfach noch nicht authentifiziert. Also da ist noch nicht klar. Das wurde halt von einem entdeckt, der das halt für $25 da irgendwie gekauft hat. Und da sind sie tatsächlich noch dabei, das zu prüfen, ob sie das wirklich ist. Und das zeigt sie wohl im Alter so, ja, Ende 40, Anfang 50. Aber da ist einfach noch nicht klar. Also es gibt aber, wie gesagt, dann, wenn, überhaupt nur diese zwei Aufnahmen von ihr. Und ja, das mit der Bildbearbeitung fand ich natürlich klasse, weil das, ja, trifft ja wieder so den Nerv unserer Zeit heute. Also hat sich nicht viel geändert.
Ja, finde ich auch spannend, weil natürlich bin ich auf das Bild auch gestoßen. Und wenn die Folge erscheint, werdet ihr unsere Autorin im Porträt wieder im Porträt sehen.
Ja.
Und da werde ich genau dieses Bild verwenden, auch natürlich, von dem du gerade sprichst, weil ja, ich bin immer wieder auf dieses eine Bild gestoßen. Ist ja interessant, dass das damals auch schon Thema war, die Vorstellung einer Autorin dann tatsächlich anzupassen. Also von den Gedichten einen Rückschluss drauf zu ziehen, was würde denn das Publikum annehmen, wie diese Autorin auszusehen hat? Das ist ja tatsächlich spannend. Okay, dass das damals auch schon Thema war, war mir so nicht bewusst. Es sieht auf jeden Fall ganz nett aus, das Bild. Genau, das seht ihr dann bei uns auch auf Instagram und Facebook natürlich, wenn die Folge erscheint, richtig.
Genau, und wir sind jetzt gar nicht so auf ihre Themen noch gar nicht so eingegangen. Also ihre Themen waren hauptsächlich, wie schon kurz erwähnt, Religion, Natur. Also sie war auch ein sehr naturverbundener Mensch und natürlich auch, ja, die sozialen, gesellschaftlichen Normen und Werte, die sie so umgeben haben. Thema Liebe, finde ich, schwingt immer so zwischen den Zeilen mit. Daher haben wir ja, wie gesagt, auch nicht jetzt einen Beleg dafür, wie sie da wem zugedacht war. Aber ich finde, das sollte jetzt auch gar nicht so im Fokus stehen, weil wir gucken ja doch immer eher so auf die Literatur. Und ich kann euch an der Stelle wirklich nur empfehlen, nehmt euch mal ein Buch zur Hand und lest ein paar ihrer Gedichte. Die sind sehr prägnant, kurz und lassen sich einfach schön lesen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, weil man da in so viel Zeilen, die so komprimiert sind, so viel mitnehmen kann. Also ich finde es sehr, also es ist wirklich eine Dichterin, die es so nicht nochmal gibt und die mich tatsächlich dazu veranlasst hat, mir dieses Gesamtwerk von 1800 Gedichten zuzulegen. Also ich werde mir da immer mal jetzt eins zu Gemüte führen, denn wie gesagt, mich hat sie auf jeden Fall gekriegt bei der Recherche und
schön, da werde ich auf jeden Fall mal drin schmökern in der Gesamtausgabe.
Ja, ja, kannst gerne vorbeikommen. Jederzeit. Können wir auch uns zusammen was vorlesen. Vielleicht auch wieder zu Weihnachten. Ja, ist so eine Idee für Weihnachten. Dann lesen wir euch zu Weihnachten wieder ein paar Sachen vor. Vielleicht diesmal Gedichte.
Ja, schön, schöne Idee. Genau, also ich würde auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung loswerden wollen. Ich habe mal geguckt, was ist denn so verfügbar? Vielleicht auch für den kleineren Geldbeutel mal so zum Reinschnuppern und einfach mal zum ersten Eindruck kriegen. Und da bin ich auf Liebesgedichte, einen kleinen Liebesgedichteband von Emily Dickinson gestoßen, herausgegeben von Ulla Hahn im Reklam Verlag. Habe ich mir gebraucht gekauft und war so ein bisschen irritiert wegen Ulla Hahn, weil die taucht sonst gar nicht auf, denn das Nachwort und die Auswahl und Übersetzung sind von Mirko Bonnet, selber seines Zeichens, ja, Schriftsteller und Lyriker. Aber es steht drauf, herausgegeben von Ulla Hahn. Aber es sind jedenfalls zwei große Namen, die vielleicht so ein bisschen auch überzeugen, dass man sich diese Ausgabe zulegen könnte. Und ja, warum Liebesgedichte? Das ist einfach total mein, also das reizt mich immer sehr. Das ist so ein bisschen das Feld, auf das ich mich stürze, weil ich finde, man kann von 10 unterschiedlichen AutorInnen Bände haben, die Liebesgedichte heißen und man hat 10 komplett verschiedene Bücher. Also das reizt mich immer sehr. Mhm. Und ich war natürlich auch gespannt, was die Emily Dickinson hier zu sagen hat und ja, habe erstmal so durchgeblättert. Also ist auch eine zweisprachige Ausgabe. Ich sehe das wie du, das ist ganz wichtig, dass man hier so ein bisschen hin und her springen kann. Klar, wir sind jetzt nicht alle flüssig im Englisch des 19. Jahrhunderts. Deshalb ist das schon schön, so eine Übersetzung zu haben, die auch hier liebevoll gemacht worden ist, was ich so sagen kann bei dem Buch. Aber dieses Vorlesen und dieser Fluss und dieses Versmaß, diese Musikalität, das lässt sich dann eben nicht eins zu eins sprachlich übertragen. Also ich sag mal so, die Übertragung hilft dann eher, so ein paar Vokabeln besser zu verstehen oder sowas. Das ist mir tatsächlich beim Lesen auch aufgefallen. Und die Themen sind tatsächlich sehr breit auch. Also es gibt sehr viele Naturthemen, da reden dann Biene und Frosch miteinander zum Beispiel. Also so auch ganz niedlich tatsächlich, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Es geht auch viel um Klee und Blumen und sowas, wo ich sage, okay, ist jetzt für mich nicht so das klassische Liebesgedicht, aber das hat mir auch gut gefallen, dass der Begriff Liebe hier eben größer gehalten wird und dass jedes Gedicht, also sehr knapp, es gibt kein Gedicht, was jetzt über 2 kleine Seiten geht oder so, die sind wirklich alle sehr knapp, 2, 3 Strophen, dass eben auch viel drinsteckt. Also es sind verschiedene Ebenen, die drinstecken und manche haben mir jetzt nichts gegeben, weil ich dachte, okay, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen Hintergrundwissen oder so, damit kann ich nicht so viel anfangen, aber schön formuliert, tolles Maß, schön musikalisch oder sowas. Und wieder andere, die haben mich direkt richtig berührt oder angesprochen, weil die Themen vielleicht mich auch mehr gekriegt haben, weil das jetzt doch irgendwie so ein bisschen mehr noch greifbarer ist als so Themen, mit denen ich jetzt aktuell nicht so viel anfangen kann oder so. Klar, das ist dann auch was Persönliches, aber auf jeden Fall sehr lesenswert und ja, auch amüsant, vieles mit so einem Augenzwinkern oder manches wirklich sehr, sehr klar und direkt ausgedrückt, wo ich manchmal auch so war, so huch, ach krass und hm. Und vor allen Dingen, wenn man dann im Hinterkopf hat, dass sie ja nicht verheiratet war, keine, zumindest keine bekannte oder offizielle Beziehung zu einem Mann oder einer Frau geführt hat und dann, ja, knapp 100 super Liebesgedichte hinzukriegen, Chapeau. Also sie ist eben die Künstlerin, da passiert viel in ihrem Kopf, in ihrer Fantasie. Und das, finde ich, machen ihre Gedichte auch so aus. Und das dann in Kombination mit diesem klaren Ausdruck, der klaren Sprache und wie du schon sagst, keine Schnörkel. Es gibt hier keine Rilke-Schnörkel oder sowas in der Art, sondern es ist wirklich eine klare Sprache, klare Ausdrücke, lyrisch, aber eben klar, nicht verwurschtelt so. Das, also diese Kombination von viel Fantasie, aber dieser klaren Sprache, das fand ich ganz bemerkenswert, habe ich mir tatsächlich unter Emily Dickinson auch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie was ganz anderes vorgestellt, als jetzt hier, wie Mirko Bonnet das auch im Nachwort, was wirklich sehr, sehr auch schön einführt in die Gedichte. Er nennt sie hier Vorreiterin der Lyrik der Moderne auch, dass sie da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei war. Und da, finde ich, kann man sie auf jeden Fall mit nennen. Und ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich schon bekannt genug ist, dass ihre Gedichte da wirklich ihrer Zeit sehr viel voraus waren. Und ja, das hat mich beeindruckt und es lässt sich auf jeden Fall sehr gut lesen. Ich hatte hier auch große Freude und war positiv überrascht tatsächlich, ja.
Sie wurde ja tatsächlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das dann so nach Deutschland auch rübergeschwappt ist, sie hier auch Bekanntheit erlangte, dann so mit Leuten wie Gottfried Benn unter anderem verglichen, was aber einfach nur diesem Gedankenstrich gestuldet war, weil der diese ja auch viel verwendet hat, aber da lässt sich jetzt auch, also ob sich da jetzt wirklich eine Parallelen wirklich finden lassen, ist halt auch wieder die Frage, weil jetzt nur wegen diesen Gedankenstrichen würde ich da jetzt nicht mich drauf aufhalten, aber wir könnt es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Also schaut da gerne mal rein. Nehmt euch mal ein Buch zur Hand. Wir haben euch jetzt hier ordentlich Futter, glaube ich, gegeben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, mit wem du uns denn das nächste Mal beehren wirst, Sarah.
Ach Mensch, na klar, jetzt wollte ich schon ausatmen, mich zurücklehnen und denken, die Arbeit ist getan, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, ich muss sagen, ich habe diesmal lange überlegt, weil ich tatsächlich in meinem privaten Bücherregal langsam zum Ende komme mit den Autorinnen. Das ist ganz schön traurig, ne? Und ich habe dann aber am Ende die Wahl zwischen dreien gehabt, wo ich sage, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da gibt es viel zu sagen. Und genau, bin jetzt bei einer gelandet. Ich möchte eigentlich, wie gesagt, wie wir das immer so machen, noch gar nicht so viel verraten, außer dass es auf jeden Fall spannend wird und dass diese Autorin auch sehr vielseitig künstlerisch unterwegs war und zwar auch neben dem Schreiben in einer Disziplin, die wir noch nicht hatten bei einer Autorin im Podcast. Und zwar ist sie auch als Fotografin bekannt geworden, was ich selber ja auch sehr spannend finde, das vielleicht als kleiner Tipp. Und ich möchte natürlich einen kleinen Textauszug vorlesen aus einer Erzählung von ihr, die schon sehr viel aussagt über das Schreiben und die mich total gekriegt hat, weshalb ich dann tatsächlich auch bei ihr hängen geblieben bin und mehr von ihr gelesen habe, weil ich das so toll fand. Den Titel der Erzählung nenne ich noch nicht. Aber der Auszug, das ist jetzt auch, es sind jetzt ein paar Zeilen eben aus der Erzählung rausgerissen, das nur so noch als Info, die lauten wie folgt. Sie laufen mit so hoch erhobenen Köpfen durch die Welt, dass sie einen Schuhlöffel brauchen, um den Hut aufzusetzen, aber sie funktionieren nicht. Sie können die natürlichste Verrichtung der Welt nicht ausführen. Jedes Tier kann es, aber sie können es nicht mehr. Ja, sie beherrschen alle möglichen Apparate, aber eine Frau umarmen, das können sie nicht mehr.
Aha.
Also, hier spricht eine Frau über Männer, um das mal vorwegzunehmen. Und mehr dazu dann ja in der nächsten Folge.
Ja, es wird wieder spannend. In diesem Sinne bedanken wir uns natürlich wieder, dass ihr reingehört habt, dass ihr so fleißig auf unseren Social-Media-Kanälen unterwegs seid und da auch immer mal wieder vorbeischaut. Macht das doch auch gerne weiterhin. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich wieder eine wundervolle Zeit und verbleiben mit den freundlichsten Grüßen. Bis dahin, eure Marianne.
Genau, wir hören uns dann im Juni wieder. Danke euch fürs Zuhören. Ciao, eure Sarah.